So, jetzt muss es besser sein. Dann möchte ich uns alle recht herzlich heute Morgen begrüßen zu unserem Gottesdienst und möchte auch das Thema vorstellen: Vertraue der Macht des Wortes Gottes. Vertraue der Macht des Wortes Gottes. Und ich möchte zu Beginn noch mal kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt auch völlig und ganz deiner Macht vertrauen und dich bitten, dass du in unsere Herzen hinein redest und dass du uns veränderst in dein Bild, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Heiland bist, der heute noch zu uns redet. Ja, tu es auch heute. Wir preisen dich. Amen. Als ich eine meiner letzten Predigten machte, ging es, ich will ja in der Geschichte des Leben Jesu fortfahren und habe ja dann gemerkt, der Dominik ist im Johannesevangelium. Ich werde mich mehr auf andere Evangelien dann stützen, hatte dann im Lukasevangelium unter anderem das Thema Versuchung Jesu gepredigt. Und in dieser Versuchung Jesu, da war eins ganz ausschlaggebend und entscheidend, nämlich wie hat der Herr Jesus die Angriffe des Satans abgewehrt? Er brauchte keine Gewalt anwenden. Nein, als der Teufel ihn versuchte, nachdem er 40 Tage gehungert hatte, da war die einzige Waffe, die er benutzte, das lebendige und heilige Wort Gottes. Das Wort Gottes hat eine wunderbare Macht bis heute und um diese Macht soll es uns heute auch in der Predigt gehen. Die Macht des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist und schenkt uns Leben und jeder, der glaubt, wird durch dieses Wort gerettet, das Evangelium. Das ist nicht irgendein Wort, es ist wirklich Gottes Wort. Der natürliche Mensch, der muss zunächst mal den Herrn Jesus anrufen und dann muss er seinem Wort Glauben schenken, das Wort annehmen, akzeptieren und wenn er diesen Schritt tut, dann offenbart sich der Herr Jesus ihm persönlich in seinem Leben. Jesus Christus schenkt jedem, der das tut, neues Leben. Der Mensch braucht Gemeinschaft mit Jesus Christus und seinem Wort, dem Wort Gottes. Er muss davon essen, so wie es Jesus auch gesagt hat. Der antwortete dem Satan, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Es ist Speise für den Christen. Ohne diese Speise gehen wir ein, verhungern wir. Im heutigen Bibeltext, den wir dann gleich betrachten werden, aus Lukas 4, geht es darum, da sehen wir, wie Jesus Christus damals erstmalig zu den Menschen aus seinem Heimatdorf predigte, redete und wie er aber auf Ablehnung stieß, obwohl er das Wort Gottes offenbarte. Wer seine Bibel dabei hat, können aufschlagen. Lukas 4, ich habe den Text auch dabei. Es könnte sein, dass der Text ist ein bisschen abgeschnitten. Ich wollte es vorhin noch hinkriegen, habe ich nicht mehr geschafft, aber ich lese es euch vor und ihr könnt dann zuhören oder in eurer eigenen Bibel mitlesen. Lukas 4, Abvers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend.
Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn herabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Soweit unser Bibeltext heute. Ich möchte die Predigt wieder unterteilen in 3 Punkte. Der erste Abschnitt: Erkennst du die Macht des Wortes Gottes? Zweite: Glaubst du der Macht des Wortes Gottes? Und der dritte Punkt: Verändert dich die Macht des Wortes Gottes? Der Bibeltext beginnt den Worten: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend, und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Man weiß, dass zwischen den Versen 13, wo das vorhergehende Kapitel aufgehört hat, und diesem Vers 14 ungefähr eine Zeitspanne von einem Jahr lag. In dieser Zeit, in diesem Jahr, wirkte Jesus Christus im Gebiet von Judäa, bevor er nach Galiläa dann, wie es der Text dann bezeugt, kam in seine alte Heimat. Und wir lesen, oder wir können das nachlesen, was er in dieser Zeit wirkte, wenn wir im Johanneskapitel nachlesen. Es steht dort in den Kapiteln 2 bis 5. In den anderen Evangelien ist dieser Zeitraum des Wirkens in Judäa nicht erwähnt. Und der Lukas, der redet dann in die Zeit hinein, wo er wieder zurückkam. Und weil er aber viele wundersame Dinge gewirkt hat in Judäa, eilte ihm sein Ruf voraus. So ist es ja in der Regel, wenn man wunderbare Sachen hört, sieht irgendwo, dann spricht sich das rum einfach. Damals gab es noch kein Fernsehen, kein Internet, aber damals gab es eben dann Mundpropaganda, und man
Man brachte solche Ereignisse dann von Stadt zu Stadt und es wurde berichtet. Und wir hören, als es heißt dann, er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen, dass da eine gewisse Bewunderung schon da war für Jesus und seine Lehren. Eine Bewunderung, aber ich habe mich dann auch gefragt, was ist Bewunderung? Es ist so ein bisschen unverbindlich. Es hat nichts mit Glauben zu tun, sondern es ist oberflächlich erstmal. Man klopft dem gedanklich auf die Schulter und sagt, toll, toll, was du da sagst, tolle Botschaft. Nicht mehr, nicht weniger. Und man kann auch lesen, im Markus-Evangelium zum Beispiel habe ich euch den Text mitgebracht. Da heißt es, und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und das war schon etwas Prägnantes, was Jesus eben von diesen Schriftgelehrten abhob. Ja, die Schriftgelehrten mit ihren Gesetzestexten, teilweise verkündigten sie das Wort Gottes, aber es kam aus ihrem Mund heraus und war vielleicht wie tot, vielleicht ohne Vollmacht. Und dann kam Jesus selber, das Wort Gottes, plötzlich wurden die Worte mit Leben gefüllt. Und die Menschen merkten einfach, da ist eine Tiefe drin, in diesem Wort von Jesus Christus aus seinem Munde, das war etwas Besonderes. Jesus lehrte also in den Synagogen in Judäa und jetzt kam er in seine Stadt und Nazareth und ging dort nach aller Gewohnheit, wie wir lesen, in die Synagoge, die dort vor Ort war. Und wenn wir einfach nochmal das auf uns wirken lassen, Jesus hatte im Vorfeld die beiden Wunder gewirkt. Er hat in Kana, an der Hochzeit zu Kana, Wasser in Wein verwandelt. Er hatte den Sohn eines königlichen Beamten, der im Sterben lag, wieder geheilt. Also es waren schon Dinge, die nicht alltäglich waren, sondern die etwas Besonderes waren. Ich möchte kurz noch erläutern, bevor wir dann darauf eingehen, was in der Synagoge passierte, möchte ich mal grundsätzlich, weil das hat mich auch interessiert, das Wort Synagoge ein bisschen uns erläutern. Wie sind überhaupt Synagogen entstanden? Sie entstanden in der Zeit des Exils, wo Israel nach Babylon verschleppt wurde, in Gefangenschaft war, wo der Tempel zerstört wurde. Da brauchten die Juden ja irgendeinen Ort, wo sie sich trafen. Und daher kommt auch das Wort Synagoge, setzt sich aus dem Wortstamm Syn zusammen und Agein führen, zusammenführen, Versammlung, ist eigentlich die Wortbedeutung des Wortes Synagoge. Und hier trafen sich eben die frommen Juden. Und interessanterweise ist auch unser heutiger Gottesdienst sehr stark davon geprägt, weil der Ablauf war ganz ähnlich. Es ging darum zu loben, zu singen, es ging darum zu beten, es wurde das Wort gelesen und es wurde das Wort ausgelegt. Also kann man schon sagen, unser Gottesdienst heute ist nicht weit weg von dem, was dort in der Synagoge gelehrt wurde, passierte. Und vielleicht noch eins dazu, das fand ich auch interessant, es gibt das sogenannte Bar Mitzwa, das heißt so viel wie Sohn der Pflicht. Wenn die jüdischen Jungen das 13. Lebensalter erreicht haben, dann wurden sie in diese Gemeinschaft als vollwertiges Mitglied aufgenommen. Das heißt, mit 13 durften sie dann aktiv auch an diesem Gottesdienst teilhaben. Ich habe dann so an unsere Gemeinde gedacht, an unsere jungen Burschen und habe auch überlegt, ja, 13 Jahren können wir uns eine Scheibe abschneiden. Da gingen die Juden vielleicht auch schon mal vor und lasen den ein oder anderen Gesetzestext. Ist doch schön, wenn man schon in jungen Jahren sich daran gewöhnt, auch mal einen Bibeltext vorzulesen, wie wir es ja oft in der ersten Stunde machen und dort Gelegenheit haben. Soweit kleiner Exkurs zur Synagoge allgemein. Also war Jesus jetzt dabei am Sabbattag und ging in diese Synagoge nach Nazareth. Der Text sagt, wo er erzogen worden war. Wir wissen, er war dort bekannt, weil er als Kind dort aufgewachsen ist, als Zimmermannssohn. Und wir lesen, dass es für ihn Gewohnheit war. Und da möchte ich auch kurz innehalten. Gewohnheiten werden manchmal nicht ganz so positiv gesehen, aber ich glaube, es gibt sehr gute Gewohnheiten und im Glaubensleben helfen sie uns auch ein Stück weit. Also ich bin so ein typisches Gewohnheitstier. Ich brauche meinen gewissen Rahmen. Manche Menschen sind ein bisschen anders vom Charakter, aber mir hilft es dann, wenn ich dann auch an Vorbildern sehe, wie sie ihr Glaubensleben leben. Bei Jesus waren die besonderen Gewohnheiten auf jeden Fall, dass er eben, wie wir hier lesen, wirklich jeden Sabbat in die Synagoge ging, dass er immer wieder betete, das war seine Gewohnheit, lesen wir. Zum Beispiel in Lukas 22, 39, regelmäßig betete er. Und das dritte war, dass er Menschen das Wort weitergab, er lehrte. Das waren seine Gewohnheiten. Wie geht es uns manchmal mit solchen Gewohnheiten? Vielleicht für den einen oder anderen mehr, für den anderen weniger. Fällt es uns manchmal schwer, in den Gottesdienst zu gehen? Es geht uns nicht gut, vielleicht kränkeln wir ein bisschen. Vielleicht ist irgendwas, was uns bedrückt oder so. Und dann kann es mal passieren, dass wir einfach uns gerade nicht so danach fühlen, in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn wir dann uns doch aufraffen, überwinden, dann merken wir wieder, Mensch, die Gemeinschaft hat mir heute echt gut getan. Es hat mich erbaut. Wieder ein wunderschönes Chorlied. Oder das hat mich angesprochen an der Predigt. Dann merken wir einfach, wie es uns gut tut. Und deswegen sind Gewohnheiten einfach auch gut. Es gibt natürlich in diesen Gewohnheiten, es gibt auch die negative Seite. Das ist dann die Routine, die einkehrt und die uns vielleicht auch ein bisschen dazu bringt, dass wir zwar körperlich anwesend sind, aber die Frage stellt sich, ob unser Herz dann auch voll dabei ist bei dem, was im Gottesdienst passiert. Und das ist sicherlich eine Gefahr. Da müssen wir auch immer wieder darauf achten, dass wir diese Routine in uns nicht zulassen. Dass nicht ein Programm abgespult wird, zack, jetzt war es wieder schöner Gottesdienst und tschüss, geh nach Hause und es passiert nichts. Nee, diese Routine ist nicht gut. Aber vielleicht noch ein Wort dazu, wenn wir jetzt nochmal überlegen, dass der Synagogenablauf sich fast bis in unsere Zeit hinein fortgesetzt hat, dann kann dieser Ablauf nicht ganz so schlecht sein. Nicht alles, was alt ist, so wie es uns die Gesellschaft manchmal vorgaukelt, nicht alles, was alt ist, ist auch gleichzeitig schlecht oder veraltet oder unmodern. Nein, sondern ich glaube, dass gewisse Traditionen einfach auch sich dadurch bestätigen und ihre Berechtigung haben, dass sie den Menschen helfen, dass wir Gottes Wort hier betrachten, ist einfach grundlegend, weil es das lebendige Wort ist und weil wir von diesem Wort leben. Und deswegen ist Predigt so wichtig. Es gibt Kirchen, die immer mehr beschneiden die Predigtlänge, die sagen, naja, heute machen wir 15 Minuten Predigt, viel zu lang, wir machen nur noch 12 Minuten Predigt. Nein, ich glaube, dass das ein ganz essentieller Anteil ist, dass eine Predigt, eine Wortauslegung wirklich auch einen gewissen Raum einnimmt im Gottesdienst. die Synagogenzeiten, die gingen teilweise, habe ich gehört, bis zu 4 Stunden. Also es war eine ganz andere Tragweite noch, wie wir sie heute haben. Und dann lesen wir auf jeden Fall, gehen wir wieder zurück zum Text. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Früher gab es zu Hause noch keine gedruckten Bibeln. Müssen wir uns einfach immer wieder klar machen, wenn man früher Gottes Wort hören wollte, dann musste man in die Synagoge gehen. Dann konnte man nur dort das Wort Gottes hören. Das Wort Gottes war in Schriftrollen geschrieben und es erst 1710, habe ich gelesen, wurden Bibeln so verteilt, dass dann auch wirklich jeder Haushalt sich eine Bibel leisten konnte. Da fing es langsam dann an, dass Bibeln im Haus waren. Davor musste man, wenn man Gottes Wort hören wollte, immer irgendwo in eine Gemeinschaft gehen, wo dieses Wort gelesen wurde. Das müssen wir uns einfach mal klar machen. Vielleicht wird uns dadurch noch ein bisschen mehr bewusst, welches Vorrecht wir doch heute haben. Wir haben Bibeln, wahrscheinlich mehr als eine zu Hause im Schrank stehen und vielleicht verstaubt die eine oder andere sogar. Aber welche Kostbarkeit haben wir doch heute, indem wir wirklich zu jeder Zeit können wir eine Bibel aus dem Regal holen, aufschlagen und dann lesen wir Gottes Wort. Ein wunderbares Vorrecht. Also in der Vergangenheit war es eben deswegen notwendig, in die Synagoge zu gehen. Und dort setzte sich Jesus hin und dann wurde ihm diese Buchrolle übergeben. Und jetzt, was passierte? Er bekam die Schriftrolle des Propheten Jesaja in die Hand gedrückt und er rollte diese Schriftrolle auf und sah diesen Text aus Jesaja 61. Es war eine Führung des Geistes, dass er genau diesen Text jetzt bekam. Und jetzt las er den Text. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Der Messias ist leibhaftig gekommen, um zu verkündigen. Und als ich den Text nur oberflächlich las, da habe ich eins immer prompt überlesen. Ich habe immer nur gesehen, aha, Amen, frohe Botschaft. Dann heilen, das waren so die Worte, die für mich erst dominant waren. Zerbrochene Herzen heilen, Gefangene befreien. Das war sehr stark immer dieses Werk, diese Aktivität, was ich im Vordergrund gesehen habe. Aber später ist mir dann bewusst geworden, der Messias, so wird hier prophezeit, der ist gekommen, um zu verkündigen. Das war sein Schwerpunkt. Er hat verkündigt den Armen frohe Botschaft. Er war gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, durch Verkündigung. Er hat Gefangenen Befreiung verkündigt und den Blinden, dass sie wieder sehen werden und Zerschlagene in Freiheit gesetzt, um dann zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Der Messias kam im Schwerpunkt, um sein Wort den Menschen weiterzugeben. Das Wort Gottes wirkt nicht nur Reichtum im Geiste, sondern auch Heilung zerbrochener Herzen, Befreiung aus Gefangenschaft und Heilung von Blindheit. Was steht dem gegenüber? Der Mensch, der will immer nur Taten sehen. Der Mensch will sehen, wie spektakulär der Leprakranke plötzlich wieder vom Aussatz frei ist, alles wieder in Ordnung. Möchte sehen, wie der Blinde vor seinen Augen plötzlich wieder sehend wird. So ist der Mensch gestrickt. Wir wollen Wunder sehen. Wir wollen Spektakuläres, sonst können wir nicht glauben. Warum war es Jesu Grundlage und Weg, als er auf diese Erde kam, durch Verkündigung seines Wortes zu wirken, weil es ihm um echten Glauben ging. Es ging ihm, er hat damit eine Grundlage gesetzt, die die Menschen dazu brachte, entweder ich glaube oder ich glaube nicht. Ich muss mich entscheiden. Und genau das war sein Ziel, dass Menschen Vertrauen den Glauben ihm gegenüber entgegenbringen. Was waren jetzt diese Inhalte nochmal im Einzelnen, die der Messias, als er auf diese Erde kam, verkündigte? Er verkündigte Armen gute Botschaft. Er heilte zerbrochene Herzen. Er hat Knechte befreit aus ihrer Knechtschaft. Er hat Blinde wieder sehend gemacht und Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, aber nicht erstmal praktisch, sondern er hat es getan, indem er sein befreiendes, sein lebendiges, sein wunderbares Wort den Menschen gebracht hat und die Menschen dadurch aus ihrer geistlichen Blindheit befreit wurden, aus ihrer Gefangenschaft von Sünde befreit wurden. Das war sein Hauptauftrag, das war sein Ziel. Das Zeitalter des Messias hatte begonnen. Ich möchte nur auf zwei dieser Punkte etwas näher eingehen. Der erste Punkt, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Wir wissen, dass diese Stelle oder dieser Punkt ja auch in den Seligpreisungen im Matthäusevangelium gleich als erster genannt wird. Selig sind die geistig Armen, die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir wollen uns ein bisschen bei diesem Punkt mal aufhalten. Wie viele Menschen sind heute, zählen sich eben nicht zu diesen geistlich Armen, weil sie wissen, heute gibt es eine Unmenge an Möglichkeiten, nicht nur einzelnen Religionen zu folgen, sondern wir wissen, heute gibt es sogar die Möglichkeit, hier nehme ich mir ein bisschen, was weiß ich, Yoga, hier nehme ich mir ein bisschen was vom Hinduismus und da gibt es noch andere fernöstliche Sachen. Und jetzt baut man sich selber seinen Glauben zusammen und sagt sich dann, ich bin bestens versorgt. Ich habe für alles was, Körper, Seele, Geist, ich bin reich. Ich bin wirklich hier zufrieden in meinem Leben. Und so wandeln eben Menschen dann über diese Erde und sagen, ich brauche nichts anderes. Ich brauche die Botschaft nicht, die frohe Botschaft. Ich habe doch alles. Und insbesondere die Pharisäer früher, die in den Synagogen saßen, die gehörten eben auch zu dieser Gruppe, die meinten, sie haben alles. Sie sind doch die gläubige Elite der Juden. Uns kann keiner mehr was erzählen, uns kann keiner was vormachen. Wir wissen schon alles aus der Bibel, wir kennen die Bibel auswendig. Da kann uns keiner irgendwas erzählen. Jesus erzählt dazu einmal eine schöne Geschichte, was diese geistliche Armut eigentlich bedeutet. Es gingen zwei Menschen, es steht in Lukas 18, Vers 10 bis 13, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Wir wissen, wie Jesus selbst diese Begebenheit, die er erzählte, wie er sie beurteilte. Der Zöllner selber, der Pharisäer, der war der, der sich hinstellte und protzte und prahlte mit seiner Frömmigkeit, aber gar nicht merkte, was er eigentlich für ein Leben führte und dass trotz allem in ihm auch tiefgreifend Sünde da war, der Stolz, niemand anderen zu brauchen, keine Hilfe zu brauchen, der Stolz, nicht Sünder zu sein, sondern fromm zu sein. Während der Zöllner aufgrund seines ganzen Lebens plötzlich zu diesem Punkt kam, dem sein Leben bewusst wurde: Was ist eigentlich mit mir los? Und aufgrund dieses Bewusstseins seiner Sünde wurde ihm klar: Ich bin verloren. Ich habe keine Chance. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Heiland. Und diese geistliche Armut, die sprach Jesus hier an aus dieser Prophezeiung. Und diese geistliche Armut, die macht uns letztendlich reich. Weil wir wissen, wir können es nicht. Wir brauchen unseren Heiland. Wir brauchen den Messias. Soweit zu dem ersten Punkt aus seiner Botschaft. Da möchte ich noch auf den zweiten eingehen. Zu heilen, die zerschlagenen oder zerbrochenen Herzen sind. Auch wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, dann glaube ich, es gab keine Epoche, in der nicht irgendwelche Menschen zerbrochene Herzen hatten. Wenn wir in die heutige Zeit gucken, dann wissen wir, wenn wir in unser eigenes Leben gucken, wissen wir genau, wie oft vielleicht in unserem Leben schon wir dastanden, unser Herz zerschlagen, zerbrochen war und wir irgendwie gemerkt haben: Hier geht es nicht weiter. Im Moment gerade sehe ich kein Land mehr. Wie soll es weitergehen? Wer kann mir helfen? Egal ob Christen oder Nicht-Christen, ich glaube, es geht uns alle an. Auch als Christen kommen wir an Punkte, wo wir merken, hier sind wir mal am Ende. Da stehen wir in der Sackgasse. Wir wissen von Jesus, wir wissen, dass wir ihn haben, dass wir immer zu ihm kommen können. Aber, und das habe ich als ein Zeugnis damals gehört, als ich in Rehe war, von einem über 80-jährigen Bibellehrer, Armin Mauerhofer, der zig Gemeinden gegründet hat, der wirklich in seinem Leben Frucht bewirkt hat, in höchster Form, für den Herrn Jesus viele Jahrzehnte gedient hat. Und dann kam eine Depression in sein Leben. Und dann war er an dem Punkt, wo er nicht weiter wusste. Auch er nicht weiter wusste. Und dann gab es, und das hat er unter Tränen damals erzählt, dann gab es doch Christen, die kamen zu ihm: Ja, du musst nur Bibel lesen, beten, dann wird alles wieder gut. Und dann hat er gesagt, wie in dem Moment, wie ihm diese Botschaft völlig zu Boden riss und wie ihm das wehgetan hat, weil er doch alles wusste. Er kannte doch seinen Herrn Jesus, aber er war trotzdem an diesem Punkt dieser Depression und er brauchte im Prinzip einfach nur Zuspruch, vielleicht ein bisschen Beistand durch einen Bruder, keine guten Ratschläge, nicht, du musst mehr Bibel lesen, mehr beten. Dadurch können Christen manchmal ganz tiefe Wunden anderen Christen zufügen. Da müssen wir sehr, sehr behutsam damit umgehen, weil wir wissen, dass uns nur einer helfen kann aus so einer Situation. Aber wir wissen eben nicht immer, wann er uns hilft, wann diese Depression wieder vielleicht ein Ende nimmt. Menschen mit zerschlagenen Herzen brauchen Jesus, brauchen sein Wort. Sie brauchen seine Nähe einfach. Und sie brauchen manchmal dann Hilfe durch Geschwister, die ihnen einfach nur mit Liebe begegnen. Der Text sagt zum Schluss noch etwas über Zerschlagene in Freiheit zu senden. Und ich habe da an die vielen verfolgten Christen denken müssen. Es sind zum 10.01. habe ich gelesen, 200 Millionen Christen, die weltweit verfolgt werden. Wo finden sie Trost, Hilfe? Klar, wir beten für verfolgte Christen. Wir machen manchmal Open Doors Gottesdienste, dass wir an sie denken. Aber im Endeffekt finden sie Trost in seinem Wort, seinem heiligen Wort und in Jesus Christus allein. All die Verheißungen, die Jesus hier prophetisch wiedergab aus dem Jesaja-Text, die finden die Grundlage oder bilden die Grundlage für das sogenannte Gnadenjahr im Herrn, sagt der Text uns. Was ist dieses Gnadenjahr im Herrn? Es gab im Gesetz des Mose ein sogenanntes Erlassjahr. Alle 50 Jahre kam es dazu, dass Menschen, die in Schuld geraten waren und durch diese Schuld vielleicht sogar in Knechtschaft kamen, in ein Sklavenverhältnis zu einem Herrn, dem sie dann dienen mussten, alle 50 Jahre wurden den Sklaven im Judentum alle Schuld erlassen. Sie waren plötzlich schuldenfrei. Das war das sogenannte Erlassjahr. Und auf dieses Erlassjahr hin spricht dieser Text und bezieht ihn auf das Gnadenjahr. Ja? Und das Gnadenjahr meint aber unsere Gnadenzeit, das mal so auf den Punkt zu bringen. Jesus Christus ist gekommen und hat die Gnadenzeit damit eingeläutet. Und wir leben heute noch in der Gnadenzeit. Und jetzt müssen wir einfach dieses Vorrecht, dass wir darin leben dürfen, für uns ganz mal erfassen. Seit über 2000 Jahren gibt es schon Gnadenzeit. Und wir, wenn wir gläubig wurden, dürfen in dieser Gnadenzeit noch wirken, dürfen anderen Menschen vom Herrn Jesus weitererzählen. Aber wir sind befreit von unserer Schuld. Wir haben Jesus Christus gefunden und er hat uns frei gemacht von dieser Last der Sünde, der Schuld, die auf uns lastete. Er hat uns alles erlassen. Wir sind frei von Schuld geworden durch dieses Gnadenjahr. Und jetzt dürfen wir anderen auch von dieser Befreiung erzählen. Bist du schon frei von deiner Schuld, möchte ich auch mal persönlich fragen. Vielleicht gibt es noch jemand, der hier noch nicht diesen Schritt gewagt hat zu Jesus. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, dann tu es heute. Der Herr Jesus ist für dich wie für mich am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünde gestorben. Der Herr Jesus, wenn wir uns jetzt nochmal die Situation vorstellen, er steht in der Synagoge und jetzt hat er diesen Text vorgelesen. Und dann heißt es im Text, und alle Augen, er setzte sich wieder hin, nachdem er die Buchrolle vorgelesen hatte, und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und jetzt war die Frage, ja, wie legt er den Text aus? Die Pharisäer, die wollten wahrscheinlich eine bibeltreue, eine gute, eine kunstvolle Auslegung jetzt hören zu diesem Text. Und Jesus Christus kommentierte den Text. Und heute hat sich vor euren, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Bumm, das war's. Das war die Auslegung. Und jetzt hatten die Pharisäer einen Satz, aber eine knallharte Kost. Jetzt mussten sie nämlich glauben oder auch nicht glauben. Das war ihre Möglichkeit, die sie hatten. Jesus gab ihnen dieses Wort und stellte sich ihnen vor, ich bin der Messias. Und jetzt ist die Frage, glauben wir dem Wort Jesu, dass er der Messias ist? Ist dieser Glaube wirklich in unserem tiefsten Herzen gegründet, dass wir erkennen, Jesus ist der Messias? Jesus lehrte den Glauben an das Wort Gottes und damit auch sich selbst, denn er war ja das Wort Gottes. Jesus wollte die Pharisäer herausfordern, er gab ihnen die Chance ihres Lebens. Die meinten, sie waren geistlich reich, sie hatten alles, denen zeigte er, dass er der ist, den sie brauchten, der ihnen Rettung brachte. Aber sie wollten es nicht sehen, sie wollten es nicht erkennen. Und was war dann sofort ihre Reaktion? Wieder wollten sie Wunder sehen. Tu auch hier in deiner Vaterstadt, das heißt in Nazareth, diese Wunder, sonst glauben wir dir nicht. Könnte ja jeder kommen und uns erzählen, er ist der Messias. Entscheidend, was machen wir mit diesem Wort Gottes? Wie gehen wir mit dem Wort Gottes, das wir hören, um? Das ist ein entscheidender Punkt. Wenden wir dieses Wort Gottes auf unser Leben an? Oder bestaunen wir es ein bisschen, so nach dem Motto, naja, doch, war jetzt gut, hat sich gut angehört, aber dann legen wir es weg und sagen, okay, es gibt noch andere Weisheiten, es gibt noch anderes, was mich aufbaut. Der Glaube ist immer eine Vorauszahlung. Es ist etwas, wo ich persönlich den ersten Schritt gehen muss, wenn ich ein Wort höre, und so wollte es Jesus damals und so will er es heute, dann muss ich erstmal vorauszahlen, indem ich sage, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue deinem Wort, ja, ich glaube daran. Und dann sehen wir die Wunder, wenn wir auf das Wort uns gestützt haben und vertraut haben, dann erkennen wir plötzlich, der Herr wirkt Wunder. Ich möchte ein Beispiel geben, was uns im Urlaub passiert ist. Es ist auch nur so, dass Gott einem manchmal auf die Sprünge helfen muss, dass man dieses auch sieht. Wir sind auf der Reise gewesen, ich muss mein Handy rausholen, weil ich gleich da was vorlesen muss. Wir waren auf der Reise nach Teneriffa und waren schon den ganzen Tag unterwegs. Und waren ziemlich müde. Und dann kamen wir am Flughafen an. Dann mussten wir noch circa eine Stunde auf den Transfer warten. Ein Bus. Busfahrer war da. Wir waren die Ersten. Die letzten Gäste kamen eine Stunde später. Dann waren wir so ziemlich am Ende mit unseren Kräften. Und dann fuhr der Bus los. Und es war ungefähr eine Strecke von 100 Kilometern bis zu unserem Hotel. Und als der Bus losfuhr, haben wir schon gemerkt, nach wenigen Kilometern, da stimmt irgendwas nicht. Es roch nach Diesel in dem Bus und der Bus wurde immer langsamer. Die Geräusche wurden immer schlimmer aus Getriebe und was weiß ich, Motor. Wir haben schon gedacht, und es war dunkel, ja. Und der Bus war voll mit Gästen, mit 1000 Koffern. Und jetzt haben wir überlegt, was passiert jetzt, wenn der Bus jetzt stehen bleibt? Das ist der Super-GAU. Ja? Wir stehen da, kommen nicht weiter, abends um halb neun. Und die Inge saß neben mir und wir haben uns nur angeguckt, haben den Kopf geschüttelt. Der Busfahrer ist gefahren, der nächste Berg. Und dann hat er gemerkt, irgendwie geht wieder nichts, hat in den ersten Gang geschaltet und ist irgendwann mal nur noch im ersten Gang gefahren. Und dann hat er sich bekreuzigt plötzlich und haben gedacht, was ist los? Und in dem Moment sagt die Inge zu mir, jetzt hilft nur noch beten. Und ich hatte es mir gedacht und wie durch ein kleines Wunder kam, ich weiß nicht, bin ich an mein Handy gekommen, kam ein Bildchen, das der Sami verschickt hat an die Gemeinde und der Micha hat es dann als Bild in den Leitungskreis, als Profilbild aufgenommen. Und dieses Bild wurde aufgerufen, Gott, du bist die Kraft, die mich voranbringt. Du bist die Hoffnung, die mein Vertrauen aufrechterhält. Du bist mein Ziel, du bist mein Ein und Alles. Und das war das Wort, was ich gelesen habe, dann der Inge gezeigt hat und gedacht, genau, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Wir müssen uns. Und die Fahrt ging noch eine Stunde lang. Und die Berge wurden immer steiler. Aber wir wussten, wir können nur beten und wir können nur auf diese Verheißung uns stützen und darauf vertrauen. Und das haben wir getan. Und siehe da, das Wunder ist passiert. Der Busfahrer hat es geschafft, uns bis ans Hotel zu bringen. Auch wenn es 2 Stunden gedauert hat, aber wir waren am Hotel. Und das war für mich so ein Beispiel, wie können wir dem Wort Gottes Glauben und Vertrauen schenken. Wenn wir einmal wieder drin sitzen in einer Predigt, dann wäre es einfach schön, dass wir uns überlegen, was ist der Maßstab für eine wirksame Predigt. Der Maßstab ist nicht tolle Predigt, jetzt gehe ich heim, sondern wirkt diese Predigt Veränderung in mir? Was verändert sie in meinem Leben? Ja, was bin ich bereit auch mit Gott zu erleben? Dass es lebendig wird, das ganze Wort. Wir lesen im Abschluss dieses Textabschnitts, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch. Warum wurden sie so erbost, diese Pharisäer, als sie die Botschaft gehört haben? Na, zunächst, das mit dem Messias, das haben sie mal noch stehen gelassen. Aber als dann dieser Messias ihnen sagte, dass Gott in der Vergangenheit am Beispiel Elias mit der armen Witwe, dass er sich bereits dort schon abgewendet hat von den Juden, die nicht glauben wollten, von den jüdischen Witwen, die sehr vielzählig waren, und ging zu dieser einen armen heidnischen Witwe und half ihr durch ein Wunder, weil sie ihm glaubte. Genauso der Naaman. Ein heidnischer Heerführer, er war aussätzig, wie viele in Israel auch aussätzig waren. Warum half Gott nicht den Israeliten? Nein, er ging zu Naaman, weil dieser Mann, auch wenn er sich vielleicht erst ein bisschen dumm anstellte, aber später tauchte er sich 7-mal im Jordan unter und wurde befreit von seinem Aussatz. Er zeigte, dass er dem Wort Gottes vertraut. Und das war der Grund, der das Fass zum Überlaufen brachte, dass nämlich Jesus auch offenbarte, der Messias wird sich den Heiden zuwenden und ihr werdet in euren Sünden bestehen bleiben. Das war die Botschaft, vor denen sie standen jetzt. Und dementsprechend gab es für sie nur noch eine Reaktion, sie wollten ihn umbringen. Sie wollten Jesus umbringen, aber wir wissen, dass Jesus Christus wusste, wann seine Zeit gekommen war und dass er bewahrt wurde, dass er seinen wichtigsten Auftrag erfüllen konnte am Kreuz, auf Golgatha für unsere Sünden sein Leben zu geben, für uns zu sterben. Einer der vielen Titel, die für Jesus gebraucht werden im Neuen Testament, ist unter anderem das Wort Gottes. Deshalb bedeutet, Jesus Christus in sein Leben aufzunehmen, das geht immer einher mit dem Wort Gottes, Vertrauen, uns darauf zu stützen und mit diesem Wort zu leben, es zu verinnerlichen und eine Grundlage in unserem Leben zu machen. Das lässt sich nicht trennen. Ein Glauben losgelöst von der Bibel, von Gottes Wort, ist nicht möglich. Ein echtes, wahres, lebendiges Glaubensleben braucht die Schrift. Und die Schrift führt uns zu Jesus Christus immer wieder und führt uns zu Jesus Christus hin und wir haben seinen Reichtum, finden seinen Reichtum in der Schrift. Es ist also von entscheidender Bedeutung für unsere Errettung und für unser ganzes Leben, dass wir Jesus Christus, den Herrn und sein Wort, die Bibel, für uns akzeptieren, für uns nehmen, als wirklich unsere Nahrung, als unser täglich Brot, dass wir daraus leben und dass wir es auf unser Leben anwenden, dass wir uns verändern lassen durch dieses Wort. Und ich möchte, es gab eine KFG-Zeitschrift in 2018, da ging es nur um die Art und Weise der Verkündigung in der heutigen Zeit. Und es gibt wieder viele Tendenzen und Bewegungen, die weg wollen von der einfachen traditionellen Wortverkündigung. Und da müssen wir unsere Augen einfach und Ohren offen halten. Und in diesem Artikel ging es einfach darum, was aus der Bibel ist für die Christen denn eigentlich wichtig heute? Ist nur das Neue Testament, nur das Alte oder nur bestimmte Texte? Nein, wir haben das auch im Predigertreffen so für uns besprochen, wir wollen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Das heißt, die ganze Bibel ist für uns grundlegend wichtig und Nahrung. Und deswegen dürfen wir heute auch dieses wunderbare Wort aus der ganzen Schrift, das Alte Testament, was auf Jesus hinweist, sowie das Neue Testament, was Jesu Leben uns veranschaulicht, dürfen wir hören, glauben und daraus leben. Ich möchte dann schließen mit einem Abschnitt aus dieser KFG-Zeitschrift, die uns zeigt, wie wir das Wort Gottes auf unser Leben anwenden können. Auch wo die Bibel nicht direkt über einen Christen spricht, kann sie jeder Christ für sich anwenden. Genau wie der Herr durch ein Wunder das Rote Meer teilte und so Israel vor seinen Feinden rettete, so kann er auch mich in meiner Lage retten. Genau wie die Priester im Tempel sich im Waschbecken reinigten, so brauche ich Gottes Reinigung in meiner Seele, damit ich ihm als Priester richtig dienen kann. Genau wie David in den Psalmen um Hilfe bat vor seinen Feinden, so kann ich Gott um Hilfe bitten und die richtigen Dinge erwarten. Genau wie Israel den Sieg über Kanaan gewonnen hat, kann ich auch Sieg über Teufel, Fleisch und Sünde in meinem Leben erfahren. Ich wiederhole meine Überzeugung, die ganze Bibel ist für alle Christen. Bewahre sie auf, lies sie, denke darüber nach, was du gelesen hast, bitte Gott um Verständnis, bringe deine Bibel mit in die Gemeinde, gib anderen Menschen ihre Botschaft weiter. Denn wie William Tyndale sagte, die Schriften führen uns zu Jesus. Ich möchte schließen mit, ich habe vergessen, euch leider mein Beamer zu zeigen, mit dem Satz, wenn du die Veränderung in deinem Leben erleben willst, so vertraue der Macht des Wortes Gottes. Amen.